Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Antibiotika sind einerseits die stärkste Waffe gegen bakterielle Erkrankungen, andererseits zerstören vor allem unspezifische Breitbandantibiotika nicht nur die gefährlichen Keime, sondern auch die guten Darmbakterien. Hierdurch kann die Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen verändert sein. Mit dem Verzehr von spezifischen Bakterien, enthalten in ProBioCult Duo, können etwaige Veränderungen sich ausgleichen. Mit der Kombination aus speziellen Milchsäurebakterien und Mikronährstoffen wie Riboflavin wird die Darmschleimhaut unterstützt. ProBioCult Duo gilt daher als sinnvolle Zusatzempfehlung nach einer Antibiotikaeinnahme oder auch zur täglichen Darmpflege. Erfahren Sie in dieser Podcast-Folge mehr über die Bedeutung eines gesunden Darms. Diese Folge wird präsentiert von ProBioCult Duo, Ihr verlässlicher Partner für Darmgesundheit. Erhältlich in der Apotheke.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Und meine Damen und Herren, es ist Frühling. Und vielleicht hat die eine oder der andere auch schon ein paar Frühlingsgefühle, denn bekanntlich geht ja Liebe durch den Magen und damit ja dann auch durch den Darm. Aber leider nicht nur die. Auch viele sehr unangenehme Dinge verdauen wir wortwörtlich in unserem Darm. Inwiefern das aber auch über unsere Ernährung hinausgeht, darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich begrüße ganz herzlich Expertin Katharina Döricht, bekannt als Tasty Katie, und sie ist ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin und zudem Autorin und Yoga- und Pilateslehrerin. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch total, denn du kennst dich bestens aus, wie eine gesunde und vor allem darmfreundliche und entzündungsfreie Ernährung eine wahre Bereicherung fürs Leben sein kann. Das ist auch so ein bisschen das Ziel dieser Folge, dass wir das unseren Hörerinnen und Hörern vermittelt bekommen. Denn bei dir dreht sich ja alles um eine ganzheitlich gesunde und pflanzliche Ernährung, Ayurveda und Darmgesundheit. Ich meine, das Thema Ernährung ist seit langem schon sehr präsent und war sicherlich schon immer von großer Bedeutung. Und zum Glück beschäftigen wir uns mittlerweile auch viel mehr damit und besprechen gute, natürliche Ansätze. Aber bei dir hatte der Zugang ja auch einen sehr persönlichen Leidensweg. Willst du uns davon mal ein bisschen was erzählen? Was genau war da los?
Ja, das mache ich gerne. Also es ist so, dass ich eigentlich mein Leben lang, eigentlich seitdem ich ja auf die Welt gekommen bin, schon immer mein Bauch so ein bisschen die Schwachstelle war. Also sobald ich irgendwie aufgeregt war oder was Fremdes gegessen habe, dann habe ich das immer schnell gemerkt. Aber nie so, dass es groß mein Leben irgendwie negativ beeinträchtigt hätte, den Alltag. Ich hatte mit 15 dann eine OP am Steißbein und musste relativ lange Antibiotika nehmen. Mhm. Und rückblickend kann ich wirklich sagen, das war so der Punkt, wo es mit meiner Darmgesundheit dann eigentlich bergab ging. Also angefangen mit permanent Bauchschmerzen und dann auch zu chronischen Durchfällen und einfach viel Unwohlsein. Und es war tatsächlich nicht nur die Verdauung, sondern auch meine Haut, also Neurodermitis und Gelenkschmerzen. Und damals habe ich das natürlich auch nicht in Zusammenhang gebracht und auch kein Arzt. Meine Eltern waren bei mir damals bei vielen Ärzten, ich war in vielen Kliniken und es waren immer wieder mal kleine Diagnosen dabei, aber nie wirklich etwas, wo ja was wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Und ich habe mich dann eigentlich so ein bisschen selber auf die Reise begeben und habe dann viel recherchiert, gelesen und einfach auch ganz viel an mir ausprobiert und habe dann im Endeffekt ja so einen Weg zur entzündungshemmenden Ernährung, auch zu Ayurveda gefunden und so ist das eigentlich alles entstanden.
Wie war denn dieser Moment? Ich meine, ich stelle mir das echt hart vor, wenn man immer wieder auf der Suche ist und eigentlich nur so Symptomatiken behandelt bekommt. Wie war dieser Moment, als du dann selber ja auch rausgefunden hast, okay, das alles hat irgendwie mit meinem Darm zu tun?
Ja, es gab nicht diesen einen Moment, wo ich das rausgefunden habe, sondern es war tatsächlich eher so rückblickend, wo ich festgestellt habe, dass die Dinge eben langsam besser wurden und das einfach ganz, ganz viel mit meiner Darmgesundheit zu tun hatte und damit einfach ganz eng in Verbindung steht. Und das Ganze war wirklich eigentlich so eine Reise, so eine Gesundheitsreise. Ist es natürlich jetzt auch immer noch ein bisschen. Mhm. Aber es gab nicht so diesen einen Punkt, wo ich sagen konnte, ach, das war die eine Sache, die mir geholfen hat, oder das war dieser eine Tag, an dem sich irgendwie alles verändert hat, sondern es war Schritt für Schritt und vor allem eher rückblickend so, dass ich verstanden habe und je mehr man dann auch weiß und ich dann auch ja nochmal tiefer in die Themen eingestiegen bin, dann auch Ausbildung gemacht habe und auch nochmal meinen Bachelor in Ernährungstherapie, wo man dann auch einfach auf die biochemische Ebene noch mehr Verständnis dann einfach bekommt und den Körper einfach nochmal ganz anders versteht und sieht. Zum Beispiel das Organ, der Darm, ist eben nicht ein so ein steriler Schlauch, der durch uns geht, sondern das ist wirklich ein Ökosystem und es gibt kaum eine Krankheit, die eigentlich nichts mit dem Darm zu tun hat. Ja, weil das einfach, da sitzen 70-80% von unserem Immunsystem und deswegen hat er einfach eine riesengroße Auswirkung auf unsere gesamte Gesundheit und sogar auch unsere mentale Gesundheit.
Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn man denkt, was der alles beeinflussen kann. Und dann wundert man sich ja doch, dass es gar nicht so viele Expertinnen und Experten gibt, die sich dann auf den Darm spezialisieren, oder? Was ist da deine Erfahrung?
Auf jeden Fall. Also speziell, wenn man sich richtig, richtig gut mit dem Darm auskennt, das ist eher selten, klar, wenn man zu einem Gastroenterologen geht. Aber der schaut meistens auch nicht wirklich die Darmflora an, sondern der guckt halt natürlich viel mit Darm- und Magenspiegelung, ob da jetzt wirklich Dinge sind, wie halt, ja, organische Veränderungen, Polypen und so weiter, Entzündungen, aber zum Beispiel auch wirklich unsere Darmflora, ja, das schaut der tatsächlich auch nicht unbedingt an. Und dann habe ich oft auch die Erfahrung gemacht, dass sie sich dann vielleicht mit dem Organ Darm ganz gut auskennen, aber dann fehlt halt zum Beispiel dieser elementare Teil Ernährung. Und wenn man sich ja fragt, was geht so die ganze Zeit durch uns durch, dann ist es ja ganz klar auch das, was wir jeden Tag essen. Und so hat ja auch praktisch unsere Ernährung eine riesengroße Auswirkung auf die Darmgesundheit.
Was sind denn so die Punkte, wo du sagen würdest, das habe ich entdeckt, ne? Du hast ja auch gesagt, du hast dich selber auf diese Reise begeben. Und was waren die Punkte, wo du gesagt hast, das habe ich entdeckt und das möchte ich teilen oder möchte eben Betroffenen auch helfen mit meinem Wissen? Wo hast du da die Lücken geschlossen?
Also einmal ganz klar bei der Ernährung. Also ich musste eigentlich komplett lernen, anders zu kochen und auch anders einkaufen zu gehen natürlich und musste mich einfach ganz viel damit auseinandersetzen, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht so gut. Und ich hatte eben auch immer wieder so kleine Entzündungen, das heißt, mich eben auch tiefer mit dem Thema entzündungshemmende Ernährung zu beschäftigen. Und das ist jetzt schon über 10 Jahre her und damals waren einfach diese Themen Darmgesundheit oder vegane Ernährung oder zuckerfreie Ernährung, das war nicht wirklich weit verbreitet. Und ich habe zum Beispiel Gluten auch nicht so gut vertragen und dann musste ich eben erstmal anfangen, weil ich dann festgestellt habe, okay, da gibt's nichts wirklich Leckeres im Supermarkt oder auch, dann ist die Zutatenliste total lang und dann sind ganz viel Konservierungsstoffe mit drin. Also ich musste selber anfangen zu experimentieren zu Hause und zu kochen und zu backen und zu schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, weil es auch einfach noch nicht so die Rezepte gab. Und das war eigentlich so das, wo ich festgestellt habe, man kann sich trotzdem eigentlich super ausgewogen und unfassbar wohlschmeckend, also so, dass es einfach richtig lecker ist, aber trotzdem der Gesundheit richtig gut tut, denn man kann sich so ernähren. Und dann geht im Endeffekt eigentlich wie so ein bisschen so ein Universum auf. Also man taucht dann eigentlich so ein bisschen tiefer und habe dann angefangen, mich auch mit dem Thema Pflanzen und Kräuter zum Beispiel auch auseinanderzusetzen. Gewürze, die ja im Ayurveda zum Beispiel auch eine sehr große Rolle spielen, zu integrieren. Zum Beispiel habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit Kurkuma gemacht, das ist so eine sehr entzündungshemmende Wurzel und die täglich zu integrieren und wie kann man das dann am besten machen, dass das ein bisschen wohlschmeckender ist, weil es jetzt so pur ist, ist jetzt nicht so die Delikatesse. Und das war dann eigentlich das, wo ich gesehen habe, okay, es gibt immer noch ganz viele Möglichkeiten, auch wenn es erstmal im ersten Moment als ein Verzicht rüberkommt und als eine große Einschränkung. Aber ich habe dann so viel Lebensqualität mit der Zeit dazu gewonnen, dass ich das dann gar nicht mehr so gesehen habe und auch meinen Alltag wieder ganz normal eigentlich leben konnte. Und das, glaube ich, ist auch das, was dann den anderen Menschen noch aufgefallen ist und was dann auch dazu geführt hat, dass da noch einige gesagt haben, mach irgendwas aus deinem ganzen Wissen. Und wo dann auch der Blog und so weiter entstanden ist.
Ja, genau, du hast gerade angesprochen, du betreibst ja jetzt schon seit fast 10 Jahren, ne, seit 2015, deinen Blog tastykate.de, auf dem du ja vegane und auch glutenfreie, industriezuckerfreie Rezepte veröffentlichst und ja auch Tipps rund um dieses ganzheitlich gesundes Leben teilst. Was würdest du denn so zusammenfassend sagen von deinem Blog her, was sind so die 5 Must-Dos, dass man ganzheitlich gesund leben kann und trotzdem Lebensqualität gewinnt?
Also speziell bei der Ernährung würde ich sagen, einmal ist ganz wichtig, eine darmfreundliche, entzündungshemmende Ernährung zu haben. Das heißt, einen hohen Ballaststoffanteil. Ballaststoffe stecken in pflanzlichen Lebensmitteln, also in Gemüse, in Obst, in Vollkorngetreide, Nüsse, Saaten, in Kräuter. Und das sind praktisch, ist ein Teil, das die Darmflora besonders gerne mag, beziehungsweise unsere guten Bakterien. Und die müssen wir füttern, damit wir ein Mikrobiom haben, also eine Darmflora, die im Gleichgewicht ist. Und das heißt, darauf achten, dass man eben überwiegend naturbelassene Lebensmittel integriert, ja, dass wir einfach genügend Ballaststoff haben. Das ist einmal so das Erste. Das Nächste ist, würde ich sagen, ruhig auch Kräuter und Gewürze integrieren, weil die einfach entzündungshemmend sind, weil die auch oft antibakterielle Eigenschaften haben und auch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist auch etwas, was sich sehr positiv auf die Darmflora auswirken kann. Dann ist es so, gerade im Ayurveda würde ich immer sagen, so ein bisschen auch nach den Jahreszeiten schauen. Ja, also was hat gerade Saison, und auch nach den Jahreszeiten den Lebensstil so ein bisschen anpassen. Ja, das ist etwas, was der Gesundheit einfach insgesamt sehr zugutekommt. Dann ist auf jeden Fall eine große Komponente das Thema mentale Gesundheit. Ich sage jetzt mal Stressreduktion, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt direkt die Stressreduktion, sondern Tools an der Hand zu haben, wie man mit Stress umgehen kann. Weil Darm und Gehirn sind ganz, ganz eng miteinander verbunden über den Vagusnerv. Ja, also das geht einfach Hand in Hand, und jeder kennt das vielleicht. Man ist aufgeregt oder man hat vor irgendwas Angst oder man ist vielleicht auch verliebt und man merkt das irgendwie im Bauch. Und da sieht man schon, Darm und Hirn hängen ganz eng zusammen. Und wenn wir dann hier Dinge haben wie das Meditieren oder auch ein Spaziergang in der Natur, also wo man sich wirklich fragen kann, was tut mir gut, was füllt meine eigene Tasse und was bringt mich auch immer wieder mal zur Ruhe. Und das muss keine 3 Stunden Morgenroutine sein, sondern das können wirklich kleine Anker im Laufe des Tages sein oder am Morgen, die dazu beitragen, dass man ja besser schläft, dass man ein bisschen entspannter ist. Das ist ganz wichtig.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie tief die Hörerinnen und Hörer im Thema drin sind. Was genau ist denn dieses Ayurveda? Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen grob erklären.
Ja, bei Ayurveda denken manche immer so, hat das was mit Aloe Vera zu tun? Ja, aber nee, das ist nicht, das ist die Pflanze.
Das ist gut gegen Sonnenbrand.
Genau. Also Ayurveda bedeutet übersetzt, da stecken 2 Worte drin, Ayu und Veda, und das bedeutet übersetzt das Wissen vom Leben. Und Ayurveda ist ein paar tausend Jahre alt, kommt aus Indien und ist tatsächlich das älteste Medizinsystem, das es gibt. Und das, was Ayurveda so besonders macht, ist, dass Ayurveda wirklich ein sehr ganzheitliches Medizinsystem ist, was den Menschen sehr individuell betrachtet. Und wenn man eigentlich Ayurveda so verstehen möchte, dann möchte man verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Mhm. Und das ist im Endeffekt Ayurveda. Und obwohl Ayurveda so alt ist, also ein paar tausend Jahre alt, kann man das trotzdem wunderbar auch in die moderne Welt und auch ins Hier und Jetzt auch gut integrieren.
Das heißt, wenn ich jetzt mich nach Ayurveda zum Beispiel gut ernähren möchte, dann sind es vor allem die naturbelassenen Produkte, auf die ich achten muss. Oder wie sieht denn so deine Einkaufsliste aus, sodass es auch irgendwie, sage ich mal, zu bewältigen ist, ne? Dass man jetzt nicht halt immer in ganz, ganz viele spezielle Läden muss oder sowas. Wie sieht das aus? Wie kann man das ganz praktisch umsetzen?
Ja, beim Ayurveda ist es eigentlich so, viele denken immer so, das ist die ayurvedische Ernährung und das ist sie nicht. Aber tatsächlich bedeutet Ayurveda mehr so, dass wir so ein Wissen an der Hand haben, um Lebensmittel zu beschreiben. Also jedes Lebensmittel hat verschiedene Eigenschaften. Ja, so sind zum Beispiel viele Sachen, die sehr süß sind, sind eher gewebsaufbauend. Und das kann für den einen Menschen ein bisschen besser sein und für den anderen Menschen weniger gut. Das heißt, im Ayurveda schauen wir immer individuell. Aber ich habe ja vorher schon mal gesagt, also Ayurveda bedeutet auch viel zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und im Ayurveda sagen wir sind ein Teil der Natur. Das heißt, wir brauchen die Natur, um in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen. Das heißt natürlich, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dass es wichtig ist, überwiegend natürliche Lebensmittel einzukaufen und zu integrieren. Und das sind die Dinge, die ich vorher schon mal genannt habe. Also Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte, Kräuter. Und das sollte so ein bisschen die Basis sein. Heißt nicht, dass man mal Ausnahmen machen kann oder wenn man gerne auch mal tierische Produkte isst, dass man das integriert. Das ist gar kein Problem, aber dass das so ein bisschen die Basis ist. Ja, und das andere kann man dann auch gut ergänzen. Das heißt, wenn man hier auch, und die Sachen bekommt man ja alle im Supermarkt. ja, die ich gerade genannt habe, also die gibt es eigentlich überall. Wenn das so ein bisschen die Basis ist, dann macht man schon ganz viel richtig. Und wenn man dann noch ein paar Kräuter und ein paar Gewürze integriert, zum Beispiel verdauungsfördernde Gewürze, wie zum Beispiel Fenchel, Ingwer, Kurkuma, Koriandersamen, Kreuzkümmel, das sind halt Dinge, die man, mit denen man sehr gut kochen kann und die auch einfach der Verdauung sehr gut tun. Immer eigentlich wieder, das haben bestimmt einige schon mal gehört, die Morgenroutine, die ist ja in den letzten Jahren sehr beliebt geworden und die kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Ayurveda, weil wir da eben sagen, der Morgen, da wollen wir unsere Entgiftungsorgane unterstützen. Und wenn wir dann morgens zum Beispiel schon mit anfangen, eine große Tasse heißes Wasser zu trinken, ja, und dann zum Beispiel auch einen Zungenschaber zu verwenden, ja, um so die Ablagerung von der Zunge zu entfernen und dann noch ein warmes Frühstück, was aus natürlichen Zutaten besteht, dann hat man schon ganz viel Ayurveda in den Alltag integriert.
Heißt es denn auch, dass, ich sag mal so, wenn ich jetzt trotzdem vielleicht ein kleines Naschkätzchen bin oder so, was gibt es denn dann für mich für Alternativen oder müssen es Alternativen sein? Also was ich meine ist, reicht es vielleicht auch, wenn ich da so eine Basis habe, dass ich dann mir trotzdem irgendwie ein leckeres Eis gönnen kann oder die Schokolade, die, auf die ich nicht verzichten will oder so?
Also wichtig ist immer zu sagen, ich bin grundsätzlich ein Fan von dieser 80-20-Regel. Ja, aber dann muss man, ich sag mal, dafür muss man so ein bisschen ehrlich zu sich sein und sich fragen. Also das heißt, dass man 80% wirklich auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achtet, die auch eher zuckerarm ist und dann 20% Ausnahmen macht. Das heißt, man geht mal essen mit Freunden, man ja isst vielleicht am Wochenende mal ein Stück Kuchen oder trinkt ein Glas Alkohol. Das ist für mich so, das sind dann diese 20%. Problem ist so ein bisschen bei den meistens genau andersrum. Da ist dann 20% gesund und 80% ja, ist dann das andere. Genau, also man muss so ein bisschen ehrlich zu sich sein und sich fragen, bin ich gesund? Ja, weil wenn man, ich sag mal, wenn man wirklich chronisch krank ist und ganz viel Beschwerden hat, dann macht es auch Sinn, mal eine Zeit lang 100% auf die Ernährung zu achten. Ja,
ja.
Das ist ganz wichtig. Aber wenn man sagt, man ist gesund und man hat eine gute Verdauung und es geht einem gut, dann kann man gut mit dieser 80-20-Regel fahren und zum Beispiel auch sagen, ja, ich nasche auch mal was oder wenn ich wo eingeladen bin, dann esse ich auch mal was anderes. Dann ist das meistens auch kein Problem für den Körper. Also das Wichtigste ist wirklich eigentlich so, dass wir es zu Hause machen, was so die Basis ist. Aber gerade wenn man jetzt zu Hause sagt, okay, ich möchte gerne am Nachmittag was Süßes essen oder nach dem Mittagessen, dann kann man schauen, ob man gesündere Alternativen findet. Wenn man zum Beispiel jemand ist, der sehr gerne Schokolade isst, dass man eher auf dunklere Schokolade ausweicht. Ja, weil da ist der Kakao.
Ich persönlich ja auch total gerne, gerade die dunkle.
Ja, sehr gut.
Für 90% Kakao, das geht immer gut, finde ich.
Das ist super. Ja, aber wenn der Kakaoanteil auch so hoch ist, dann ist der Zuckeranteil automatisch niedriger. Und das heißt, je höher der Prozentsatz der Schokolade dann ist, desto gesünder eigentlich. Da sind auch ganz viel Polyphenole drin, die auch super für den Darm auch sind, für die Bakterien. Also
was sind Polyphenole?
Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und die haben tatsächlich eine ja antikanzerogene, immunsystemstärkende Wirkung. Und die mögen unsere Darmbakterien zum Beispiel auch sehr gerne. Also die guten Darmbakterien, die finden wir zum Beispiel in eben Kakao, also dunkler Schokolade, in grünem Tee, auch in Beeren. Also alles, was so eine kräftige Farbe hat, ja, da ist es enthalten. Und zum Beispiel, ich sag mal, so einer Vollmilchschokolade eben kaum, ja, weil da ist einfach viel Milch und Zucker drin. Aber in so einer dunklen Schokolade ist super. Wenn man zum Beispiel auch sagt, ich mag diese dunkle Schokolade nicht so gerne, dann kann man auch gerne mal so eine Dattel zum Beispiel nehmen. Ja, die ist ja recht süß. Und dann ein Stück dunkle Schokolade und ein bisschen Nussmus drüber. Und dann mögen sie auch viele, die sagen, normalerweise ist es mit so bitter. Ja, und es hat auch viel mit Gewöhnung zu tun. Ja, und das, man kann sich auch gut so Energiebällchen selber machen mit Nüssen und Trockenfrüchten oder sich auch so eine Tasse goldene Milch zum Beispiel machen, wo man eine Hafermilch nimmt oder eine Mandelmilch und dann macht man Kurkuma mit rein und verschiedene andere Gewürze wie Zimt und Ingwer. Und manchmal will man am Nachmittag, ist es nicht nur diese eine Süßigkeit, sondern man will einfach irgendwas, um wieder so ein bisschen Energie zu bekommen oder was so ein bisschen Süßes, was vielleicht so ein bisschen schmelzend ist. Und da gibt es eben auch oft gesündere und vollwertige Alternativen. Und das Schöne ist, man merkt dann eben auch, weil das Ding bei den Süßigkeiten, die befriedigen uns ja nur kurzfristig. Ja, und da sind ja keine Nährstoffe drin. Und wenn wir eben etwas essen, was mehr Nährstoffe enthält und was vollwertiger ist, dann hat man auch nicht so das Bedürfnis, man muss davon die ganze Packung aufessen, sondern man isst davon ein paar Sachen und ist dann auch so ein bisschen satt von und hat auch Nährstoffe abbekommen und dann fühlt man sich davon eigentlich langfristig viel mehr befriedigt.
Ja, sind auf jeden Fall schon viele gute Tipps, die man auch wirklich gut umsetzen kann. Und das klingt alles sehr, sehr lecker, obwohl es gesund ist. Obwohl es gesund ist, ne? Das ist ja immer so der Punkt. Lass uns mal gerne noch mal ein bisschen auf die Beschwerden gehen tatsächlich. Wir gehen jetzt von jemandem aus, der vielleicht ganzheitlich eigentlich gesund ist, ne? Aber eben dieses ausgewogene Leben möchte. Aber was sind denn tatsächlich häufige Beschwerden und Probleme, die in unserem Darm so abgehen? Vielleicht auch ohne, dass wir zunächst vermuten, dass sie vom Darm kommen. Also wo ich hinaus will, so ein bisschen, wie können wir vielleicht Menschen auch helfen, zu sagen, guck mal, wenn du das und das spürst oder die und die Beschwerden hast, guck mal vielleicht auch deinen Darm, auch wenn du darüber noch gar nicht nachgedacht hattest.
Also da muss man einmal so ein bisschen unterscheiden. Einmal ganz klar typische Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfallverstopfung. Da ist natürlich klar, es hat irgendwas mit dem Darm zu tun. Ja, das ist recht offensichtlich. Aber ich habe ja ganz zu Beginn schon mal gesagt, der Darm, da sitzen 70-80% von unserem Immunsystem. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt jemand ist, man nimmt jede Grippe mit, man ist die ganze Zeit krank. Da denken viele nicht immer direkt, oh, das hat mit meiner Darmgesundheit zu tun, sondern dann denkt man natürlich, ich muss jetzt zum Arzt und vielleicht Antibiotika oder sowas nehmen. Und wenn man sowas wirklich ständig hat, also man ist wirklich alle paar Wochen krank, dann macht es tatsächlich Sinn, mal genauer beim Darm zu gucken, ja, und auch mal den Lebensstil anzugucken, ob der eher so ist, dass er die Darmgesundheit fördert oder eher weniger. Weil wenn man sich vorstellt, fast 80% vom Immunsystem, von diesen ganzen Immunzellen sitzen im Darm, dann liegt recht nahe, dass natürlich auch eine Infektanfälligkeit enorm viel mit der Darmgesundheit zu tun hat. Und das weiß ich auch von mir. Ich war früher ständig krank. Ja, ich habe jede Erkältung, jede Mandelentzündung, jeden Magen-Darm-Virus mitgenommen. Und ich hatte dann tatsächlich wirklich mehrere Jahre, wo ich kein einziges Mal krank war. Ja, und das, obwohl ich trotzdem auch viel mit anderen Menschen zu tun hatte im Alltag. Also da weiß ich, das hat eben auch viel damit dann einfach zu tun. Dann aber auch die ganzen Autoimmunerkrankungen bringt man mittlerweile, weil einfach auch viel geforscht worden ist, noch immer mehr Studien zu gibt, weiß man, dass viele Autoimmunerkrankungen ihren Ursprung im Darm haben. Ja, da richtet sich ja praktisch das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Und man weiß auch mittlerweile bei vielen auch neurodegenerativen Erkrankungen, wie auch Parkinson, Alzheimer, Demenz und so weiter, dass die tatsächlich auch ihren Ursprung in einem kranken Darm haben.
Das heißt, dass letztlich die Darmerkrankungen auch mit dem Nervensystem zusammenhängen?
Ja, man muss sich vorstellen, dass im Darm ja auch ganz viele Hormone produziert werden und ganz viele Botenstoffe gesendet werden. Und der Darm ist halt, wie gesagt, nicht so irgendwie steril oder irgendwie so alleinstehend, sondern der kommuniziert permanent mit allen anderen Organen und auch mit unserem Gehirn. Und bei vielen Menschen, die zum Beispiel diese neurodegenerative Erkrankung haben, die können rückblickend sagen, ja, das hat angefangen, ich konnte nur einmal die Woche auf Toilette gehen. Ja, so Sachen. Mhm. Und da sieht man schon, das erzählt man vielleicht nicht direkt gleich dem Arzt, ja, sondern man sieht dann so rückblickend, okay, ich hatte eigentlich schon immer mit meiner Verdauung auch Probleme, ja, wo man genau sieht, das hängt auch damit zusammen. Der Darm, unsere ganzen Bakterien, das ist wie so ein Ökosystem, was optimal im Gleichgewicht ist. Und wenn wir zum Beispiel uns sehr ballaststoffarm ernähren und wenn wir sehr viel Zucker essen und viel Alkohol trinken und viel Stress haben, dann können wir eher dann können die guten Bakterien, so Dinge wie Lactobakterien, Bifidobakterien, die einfach zu einer gesunden Darmflora dazugehören, die können weniger werden. Und eher unfreundliche Bakterien, von denen wir eigentlich nur ganz wenige haben wollen, die können Überhand nehmen und mehr werden. Und die können dann eben auch so entzündungsfördernde Botenstoffe senden. Und das kann nämlich auch die Darmschleimhaut dann angreifen und dann können richtig Entzündungsreaktionen entstehen, die dann ihren Ursprung im Darm haben und dann natürlich auch weitergetragen werden. Also man sieht, es gibt ganz viele Erkrankungen, Beschwerden, die mit dem Darm zu tun haben können.
Was würdest du denn sagen, ist so ein Worst Case, den eine Entzündung im Darm auslösen kann?
Also ich würde mal sagen, Worst Case ist definitiv eine Autoimmunerkrankung. Ja, also klar, da muss man auch mal unterscheiden. Es gibt auch Dinge, die vererbt sind und angeboren sind, definitiv. Aber viele Dinge entwickeln sich auch erst im Laufe des Lebens. Und bei Autoimmunerkrankungen ist ja gerade auch bei der Schulmedizin so, dass wo die auch sagen, klar, wir können das mit starken Medikamenten so ein bisschen aufhalten oder den Verlauf verzögern. Aber es gibt ja nicht so die eine Behandlung dagegen, ja, dass das wieder, also dass es praktisch wieder weggeht. Und das ist auf jeden Fall so Worst Case, aber ansonsten auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ja, wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, wo dann im Endeffekt, also was ja dann auch eine Autoimmunerkrankung ist, aber wo ja wirklich der Darm ganz stark entzündet ist und die Darmschleimhaut eben ganz stark entzündet ist und was schon sehr, sehr auch einschneidend im Alltag ist.
Warum? Kannst du, also vielleicht kannst du kurz beschreiben, was das bedeutet, wenn man jetzt Morbus Crohn hat zum Beispiel?
Also Morbus Crohn bedeutet, dass der komplette Verdauungstrakt befallen ist, also von Speiseröhre bis wirklich zum After, also wirklich einmal der komplette Verdauungstrakt von Entzündungen befallen ist. Und bei Colitis ist eben nur der Dickdarm betroffen. Und man muss sich das vorstellen, da sind einfach permanent ganz starke Entzündungen und die Krankheit verläuft in so Schüben. Und wenn man eben gerade in einem Schub ist, dann kann es sein, dass man bis zu 20 Mal am Tag auf Toilette muss, dass man blutige Durchfälle hat, dass man starke Schmerzen hat. Der Darm nimmt ja zum Beispiel auch ganz viele Nährstoffe auf, weil wir essen was, gelangt über den Mund in die Speiseröhre, in den Magen, dann in den Dünndarm und über die Dünndarmschleimhaut werden ganz viele Nährstoffe aufgenommen. So, wenn diese Barriere nicht dicht ist und wir jetzt ja ganz viel zum Beispiel auch Durchfälle und so weiter haben, dann können die Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden. Das heißt, wir haben auch einen Nährstoffmangel natürlich. Ja, und das sind einfach dann so die Symptome und das kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das natürlich enorm, ja, viel Leid auch mit sich bringt.
Ja, absolut.
Und da ist eben dieses Entzündungshemmende ganz wichtig. Also, dass man da wirklich so nicht nur eine entzündungshemmende Ernährung, sondern eigentlich einen entzündungshemmenden Lebensstil auch hat. Mhm. Weil damit kann man ganz viel machen.
Diese Gründe haben dich ja auch motiviert, Ernährungstherapeutin zu werden. Was genau macht man denn in so einer Ernährungstherapie? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, um das so ein bisschen zu verstehen, muss man, das wissen tatsächlich die wenigsten, aber man muss so ein bisschen zwischen einer Ernährungsberatung und einer Ernährungstherapie unterscheiden, weil das ist, eigentlich ist es so ein bisschen gesetzlich geregelt, denn als Ernährungstherapeutin darf ich mit kranken Personen arbeiten und ich kann, kann nicht nur präventiv, weil als Ernährungsberaterin darf man eigentlich nur präventiv arbeiten, also rein rechtlich eigentlich nur mit gesunden Menschen, einfach zur Prävention, also ein paar Tipps eben mitgeben, aber als Ernährungstherapeutin oder auch als Ernährungswissenschaftlerin, Ökotrophologin oder auch Diätassistentin darf man wirklich auch Blutbilder auswerten, mit kranken Personen arbeiten. Und so ist es, wenn man jetzt eine Ernährungstherapie macht, macht man natürlich erstmal eine lange Anamnese, also dass man wirklich schaut, was ist der Jetzt-Zustand, wie ist das auch entstanden und fragt auch viele Fragen, wo man jetzt erstmal denkt, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit dem Darm zu tun, aber dann im Endeffekt eben schon. Und dann schaut man natürlich, wie die Ernährung ist. Ja, also was kann man genau machen, um zum Beispiel die Ernährung mehr entzündungshemmend zu gestalten? Wo kann man vielleicht auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel integrieren? Man macht vielleicht auch mal mit einem unabhängigen Labor so Darmflora-Analysen, um zu schauen, wie sieht's im Mikrobiom aus? Also fehlen bestimmte Bakterien? Wie kann man die über Ernährung auch stärken? Dann auch einfach viel unterstützen, wie man das Ganze in den Alltag integrieren kann. Ja, gerade wenn man vielleicht jemanden hat, der irgendwie 3 Kinder hat, Vollzeit arbeitet, dann hilft es nichts, wenn ich der Person sage, 3-mal täglich frisch kochen und am besten, weiß ich nicht, noch was selber anbauen oder sowas. Also das ist dann nicht so der beste Tipp, sondern da muss man einfach schauen, mit Vorkochen, mit Gerichten, die einfach nur wirklich sehr schnell gehen, trotzdem einfach enorm gesundheitlichen Nutzen haben, wie man das dann am besten auch wirklich in den Alltag integrieren kann, damit man das nicht nur 3 Tage macht, sondern eben auch länger.
Genau, das war ja auch eine wichtige Frage und ich glaube, für viele Menschen ist das auch immer so ein Punkt, ne, der Zeitfaktor, weil ich glaube, eine gesunde Ernährung braucht auch einfach wirklich Zeit. Es kann sehr zeitintensiv sein, es sei denn, man hat halt gute Tipps. So, gibt es so ein paar Sachen, so ein paar Tricks, wo du sagst, damit kann es wirklich jeder irgendwie zu mindestens ein bisschen auch schaffen, so eine Ernährungsumstellung. Weil ich meine, Diäten und Gewohnheiten aufzubrechen ist halt einfach nicht leicht, ne? Und ich glaube, viele schaffen es dann vielleicht auch für einen kurzen Zeitraum oder sagen so, okay, 4 Wochen kann ich das jetzt durchziehen. Aber wie kann man das wirklich schaffen, das langfristig in sein Leben zu integrieren?
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die einfach enorm helfen können. Also einmal ist wichtig, als allererstes die mentale Einstellung, dass man jetzt nicht sagt, ich mache das jetzt, weil mir mein bester Freund gesagt hat, ich muss abnehmen, sondern ich mache das, weil ich wirklich intrinsisch motiviert bin. Mhm. Ja, sondern weil ich nämlich wirklich ein Warum habe, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Energie haben, ich möchte keine Verdauungsbeschwerden mehr haben, also wirklich ein starkes Warum finden. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das hilft dann auch immer wieder, wenn man auch mal vielleicht dann doch wieder vom Weg abgekommen ist, auch wieder zurückzukommen. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man das einfach nur macht, weil man denkt, man muss es irgendwie machen, weil es irgendwie so erwartet wird, dann macht man das nicht lange. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig, dass man sich das immer wieder, in Gedanken ruft.
Hilfst du als Ernährungstherapeutin Menschen auch, quasi diese intrinsische Motivation zu finden?
Ja, auf jeden
Oder
Fall.
Oder kommen die meistens schon mit einer zu dir?
Also meistens kommt man schon, weil man ganz klar einfach Beschwerden hat. Ja, also das ist ja auch so, du gehst ja nicht zum Ernährungstherapeuten, weil du gestern festgestellt hast, hast ein bisschen Bauchweh und dann suchst du dir einen Termin, sondern ich bin meistens die letzte Instanz. Mhm. Also bin wirklich so der Letzte, wo man dann hingeht und oft schon total verzweifelt ist. Manchmal schon solche Akten an Krankheitsverläufen, Blutwerten und so weiter hat und einem keiner wirklich helfen konnte. Ja, und langsam kommt es immer mehr, aber es ist leider immer noch nicht so, weil eigentlich wäre es ja schön, wenn man als Ernährungstherapeut Hand in Hand mit Ärzten, mit allen zusammenarbeitet, weil wir brauchen ja auch die Schulmedizin und auch die ganzen anderen, aber die Ernährung spielt halt eben auch eine große Rolle. Und deswegen kommt man da natürlich meistens schon mit. Ja, und wichtig ist dann, und da muss man dann eben noch mal ein bisschen helfen, dass man das jetzt nicht als so einen Krieg gegen sich selbst sieht, ja, dass man da jetzt so total gegen sich selbst die ganze Zeit ankämpft, sondern dass man wirklich es als etwas sieht, was ein neuer Lebensstil ist und was ganz viel Fülle und ganz viel Lebensqualität auch mit sich bringt. Also das ist ganz wichtig, dass man sich das als erstes eben mal fragt, so ein bisschen mein Warum. Und dann ist wichtig, dass sich jeder so ein bisschen mal seinen Alltag anschaut und sagt, okay, wo läuft hier praktisch irgendwie was schief? Bei manchen Leuten ist es irgendwie nur das Abendessen und zum Beispiel Frühstück und Mittagessen klappt wunderbar. Und bei manchen ist es wirklich eigentlich mal so alles. Und da hilft es, sich so ein bisschen eine Struktur zu machen, einen Plan zu machen. Und wenn man weiß, ich bin von Montag bis Freitag den ganzen Tag im Büro, ich kann da eigentlich nicht wirklich irgendwas machen, dass man sagt, okay, ich kann vielleicht am Morgen ein paar Minuten früher aufstehen und kann mir schon ein Frühstück entweder vorbereiten oder ein Porridge oder ein Chia-Pudding oder ein Vollkornbrot mit Hummus und Gemüse irgendwie schon mal vorbereiten, dass ich das mitnehmen kann oder eben morgens zu mir nehmen kann. Also dass man damit schon mal anfängt. Dann hilft es aber auch sehr, dass man am Sonntag sich zum Beispiel eine Stunde Zeit nimmt und Meal Prep macht. Dass man ein paar Rezepte sich raussucht, die nicht lange dauern, zum Beispiel zwei Frühstücksrezepte, eine Hauptmahlzeit, noch ein Dip irgendwie vorbereitet. Vielleicht auch mal auch was einfriert, dass wenn man nach Hause kommt und dann einfach was hat und jetzt nicht irgendwie was bestellt, wenn man wirklich Hunger hat und keinen Nerv hat, jetzt noch was zu kochen. Dass man, weil gesunde Ernährung hat schon ein bisschen was mit Planung, mit Organisation zu tun.
Ja. Absolut.
Dann kann man aber auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt abends doch wieder nur Käsebrot gegessen, kann man essen, aber man kann sich trotzdem noch fragen, was kann ich Gutes hinzufügen? Kann ich vielleicht noch ein bisschen Gemüse aufschneiden? Kann ich noch Kürbiskerne drüber geben? Das Ganze ein bisschen nahrhafter machen. Und das geht ja auch trotzdem total schnell. Und ich habe dann einfach trotzdem mehr Nährstoff integriert. Und wichtig ist eben auch, sich immer wieder klar zu machen, das ist nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, weil viele denken immer so, wenn ich jetzt schon morgens was gegessen habe, was jetzt nicht so toll war und dann ist eh egal, dann lohnt sich das jetzt heute nicht mehr, was Gesundes zu essen. Und so kommen sie dann komplett vom Weg ab, aber nee, jede Kleinigkeit zählt. Jedes extra Glas Wasser, jede extra Portion Gemüse, jede extra Portion Saaten, Nüsse, Kerne, jeder kleine Spaziergang, also alles zählt und sich ein bisschen von diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip zu verabschieden. Also das ist etwas, was sehr helfen kann und was tatsächlich so das Kraftvollste ist, ist wirklich morgens anzufangen. Denn als Ernährungswissenschaftler und Ernährungstherapeutin weiß man, das Frühstück ist vielleicht jetzt nicht unbedingt immer die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber es ist die kraftvollste. Warum? Weil wenn wir morgens auf nüchternen Magen im Endeffekt, weil wir geschlafen haben, dann was trinken und was essen, dann hat das eine riesengroße Auswirkung auf unseren Blutzuckerspiegel. Und wenn wir morgens bereits was zu uns nehmen, was total zuckerhaltig ist, also irgendwie, ich sag mal, Schokocreme mit Croissant oder sowas, dann startet es direkt, diese Blutzuckerschwankungen. Und das führt dann dazu, dass man eine Stunde später wieder Hunger hat, am Nachmittag ein Tief hat und dann ist man in diesem Teufelskreis, weil dann trifft man natürlich immer wieder dieselbe Entscheidung, weil man irgendwas braucht, was einem schnell wieder Energie gibt. Und das sind ja meistens Süßigkeiten oder ein Weißmehlbrötchen oder sowas. Und wenn man morgens bereits darauf achtet, dass man eine Mahlzeit hat, die aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten besteht, ja, also wirklich alle drei Makronährstoffe drin sind, dann sorgt das für einen stabilen Blutzuckerspiegel und man hat nicht diese starken Schwankungen den ganzen Tag. Und dann merkt man, dass man auch den Rest des Tages gesündere Entscheidungen trifft.
Ja, spannend, ne? Weil ich glaube, so Frühstück ist ja immer wieder so eine Diskussion. Gibt ja auch welche, die sagen, oh, Intervallfasten, darauf schwöre ich. Und dann ist wieder dieses genau morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler, glaube ich. Also dieser frühere Spruch, ne?
Also selbst auch wenn man sagt, man macht Intervallfasten und es tut einem gut, dann kann man das auch einfach auf die erste Mahlzeit des Tages anwenden. Wenn die erst um 11 oder um 12 ist, es gilt dasselbe. Einfach das Erste, was man praktisch am Tag zu sich nimmt, dass das so ein bisschen die wichtigste Mahlzeit irgendwo ist, weil sie halt die größte Auswirkung des auf den Tag hat.
Klar. Das ist eine gute Regel und ich glaube auch eine einfache. Selbst wenn man sagt, okay, egal um wie viel Uhr, Hauptsache die erste Mahlzeit am Tag ist sehr kraftvoll und nährstoffreich. So würdest du das absegnen.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du denn so ein persönliches Erfolgserlebnis, was dir total in Erinnerung geblieben ist, vielleicht aus deiner Erfahrung mit Patientinnen und Patienten?
Ja, also aktuell gebe ich gar nicht mehr so viele 1:1 Beratungen, aber ich habe das natürlich einige Jahre relativ intensiv gemacht. Also ein Erfolgserlebnis, es gibt tatsächlich sehr viele, aber eins, was mir enorm in Erinnerung geblieben ist, ist, ja, das ist auch ein bisschen ein sensibles Thema, aber das war eine, die ist zu mir gekommen wegen Reizdarmbeschwerden, also wegen Durchfällen und auch meine Verstopfung. Und die war schon, also was heißt schon, aber war ungefähr Ende 30 und hat mir dann, nachdem wir ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben und die Beschwerden auch immer besser geworden sind, hat dann irgendwann gesagt, sie bräuchte dringend nochmal einen Termin und hat mir dann halt unter Tränen gesagt, dass sie schwanger ist. Und ich wusste dann vorher, das wusste ich vorher nicht, darüber haben wir einfach nie geredet, dass sie tatsächlich seit 10 Jahren in Kinderwunschbehandlung war und auch schon aufgegeben hat. Und genau, und da konnte man, sie hat auch gesagt, sie hat nichts anderes verändert das letzte halbe Jahr als die Ernährung, und wir haben auch mit dem Nervensystem, also Stressmanagement, gearbeitet. Aber irgendwo ist es auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, logischer, wenn du dem Körper mit allen Nährstoffen versorgst, wenn der Darm wieder Nährstoffe aufnehmen kann, dann ist er auch bereit oder kann auch bereit sein, ein Kind eben auch auszutragen. Und wenn der Körper so damit zu kämpfen hat, erstmal sich selbst zu versorgen, dann ist natürlich auch keine Kapazität für ein Kind. Und das ist so das, wo ich mir dann denke, also ich freue mich natürlich riesig über sowas, aber ich denke, krass, die hat jetzt 10 Jahre Kinderwunschbehandlung hinter sich und keiner hat einmal gesagt, achte auf deine Ernährung oder auf deinen Darm.
Ja, ist schon irre. Ja. Aber ja, genau, ich glaube, das ist ja das, was man ganz stark aus diesem ayurvedischen Ansatz ja auch ziehen kann, ne? Diese Verbindung mit der Natur oder den Naturphänomenen, und das betrifft ja dann auch wieder so viele andere Themen, weil natürlich, wenn der Körper einer Frau halt geschwächt ist oder mit Entzündungen zu kämpfen hat, dann noch sagen, jo, jetzt bin ich auch noch bereit, hier irgendwie ein neues Leben wachsen zu lassen. Ja, aber genau, diese Verbindungen zu schaffen.
Ja, absolut. Und so Dinge wie, ja, Leute, die halt ihre Cortison-Medikamente teilweise entweder drastisch reduzieren konnten oder halt auch absetzen konnten. Das ist natürlich auch, weil jeder weiß, Cortison, ich meine, das ist ein großes Glück, dass wir das überhaupt haben, aber das bringt auch ganz viele Nebenwirkungen mit sich. Ja, von starker Gewichtszunahme über super aufgequollen teilweise. Und dann auch greift es natürlich auch den Darm an, weil man sowas dann auch absetzen kann, weil man das zum Beispiel mit verschiedenen Dingen wie Kurkuma und auch mit der entzündungshemmenden Ernährung so gut im Griff hat, dann sieht man richtig, man bekommt dann neue Lebensqualität dazu und dann sieht man es auch direkt bei den Leuten, weil die haben dann so ein Funkeln in den Augen und die haben plötzlich richtig Ideen, was sie mit ihrem Leben plötzlich anders machen wollen, weil man ja ganz viel neue Energie dazu bekommt. Und dann kann das tatsächlich richtig lebensverändert sein. Ja, obwohl es eigentlich nur die Ernährungsumstellung ist, was man erstmal denkt, so viel macht das jetzt vielleicht auch nicht aus, aber das zieht halt ganz viel im Hinterher.
Absolut. Also ich nehme auf jeden Fall mit, jetzt so für die schnellen Alltagstipps, dass das Alles-oder-Nichts-Prinzip nicht greift, sondern dass jede Kleinigkeit, die wir für unseren Körper auf eine natürliche Art und Weise tun können, hilft. Oder eben auch nicht nur Körper, sondern eben auch die Psyche, ne? du meintest, Spaziergang oder irgendwas, was einen runterholt und etwas Stress reduziert. Also jede Kleinigkeit zählt. Dann, dass die erste Mahlzeit am Tag die wichtigste ist. Also nicht die wichtigste, nein, Moment, ist nicht die wichtigste, ist die kraftvollste.
Genau.
Das, und ja, dass es vor allem eben auch darauf ankommt, dass man eine intrinsische Motivation hat und ein ganz, ganz klares Warum, damit eine langzeitige oder längerfristige Ernährungsumstellung gut klappt und man ganz viel Lebensqualität gewinnt und sie nicht verliert. Gibt es irgendwas, was du denn gerne noch den Menschen mitgeben würdest?
Also ich glaube, wir haben über ganz viele wichtige Sachen gesprochen. Also deswegen glaube ich, dass es relativ rund war. Vielleicht noch so zum Abschluss kann man vielleicht sagen, dass es wirklich, dass man nicht das als so einen großen Verzicht sieht, sondern dass es wirklich eine Bereicherung sein kann und dass das eigentlich auch das Normal sein sollte. Ja, so komisch das klingt, weil heutzutage ist es eher normal, ständig krank zu sein, sich ungesund zu ernähren, im Supermarkt halt ganz viele Angebote zu haben, die alles andere als entzündungshemmend und gesund sind, ja. Sondern dass man wirklich das auch mal hinterfragt und bewusst wirklich den Körper mit ganz viel Nährstoff versorgt, weil der Körper ist ja im Endeffekt mit das Wertvollste, was wir haben. Ja, weil wenn der Körper nicht mehr funktioniert, und das merkt man erst, wenn man mal selber richtig krank war, dann kann man das Leben einfach nicht mehr so leben. Und über die Ernährung können wir einfach unsere Gesundheit einfach ganz enorm positiv beeinflussen.
Absolut. Ich meine, der Körper leistet so viel für uns und wir sollten ihn ganz, ganz lieb behandeln. Da bin ich voll deiner Meinung. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Das war wirklich sehr schön und ich finde auch sehr motivierend, einfach so einen gesundheitlichen Lebensstil anzustreben.
Ja, vielen Dank für die schönen Fragen und mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
Dankeschön. In 14 Tagen gibt es eine neue Folge beim Vital Gesundheits Podcast und in der begrüße ich ganz herzlich bei mir Mareike Schneider. Sie ist Gesundheits- und Fitnesscoach und begleitete Menschen in der Sat1-Show The Biggest Loser bei der enormen Challenge, eine große Kilozahl abzunehmen. Also ich spreche nicht nur von so 5 Kilo, sondern eher so zwischen 20 und 50 Kilo. Und wie das tatsächlich gelingen kann, dem gehen wir gemeinsam auf den Grund. Ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram Vitalmagazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr wie immer selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal mit dem Klick auf die Glocke. Bis dahin, macht's gut, tut euch gut vor allem und wir hören uns, eure Clarissa.
Antibiotika sind einerseits die stärkste Waffe gegen bakterielle Erkrankungen, andererseits zerstören vor allem unspezifische Breitbandantibiotika nicht nur die gefährlichen Keime, sondern auch die guten Darmbakterien. Mit dem Verzehr von spezifischen Bakterien, enthalten in ProBioCult Duo, können etwaige Veränderungen sich ausgleichen. ProBioCult Duo enthält eine Kombination aus speziellen Milchsäurebakterien und Mikronährstoffen. Mit dem enthaltenen Riboflavin wird die Darmschleimhaut unterstützt. ProBioCult Duo gilt daher als sinnvolle Zusatzempfehlung nach einer Antibiotikaeinnahme oder auch zur täglichen Darmpflege. Erfahren Sie in dieser Podcast-Folge mehr über die Bedeutung eines gesunden Darms. Diese Folge wurde präsentiert von ProBioCult Duo, Ihr verlässlicher Partner für Darmgesundheit. Erhältlich in der Apotheke.